So. Nee, alles gut, habe ich schon mal. Alles klar. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich und liebe Sachverständige natürlich zu unserer heutigen Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Zunächst möchte ich für die Bundesregierung die parlamentarische Staatssekretärin Kerstin Griese begrüßen. Ist sie da? Sie beeilte sich eben nach der letzten Ausschusssitzung. Na, wenn sie nicht da ist, wird sie gleich da sein. Ich sehe sie jetzt im Rechner nicht. Wird sie aber, wir haben hier schweren Nachhall heute. Bitte alle Mikrofone ausschalten. Also wir haben heute eine Premiere. Es ist unsere erste Anhörung, bei der alle aktiv teilnehmenden Ausschussmitglieder wie die Sachverständigen über das Videokonferenz Cisco WebEx dabei sind. Obwohl, das stimmt nicht ganz, steht ja auch im Sprechzettel. Der Kollege Straubinger und der Kollege Birkwald sind physisch präsent. Gegenstand unserer öffentlichen Anhörung sind die folgenden Vorlagen. Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Gesetz zur Verbesserung der Transparenz in der Alterssicherung und der Rehabilitation sowie zur Modernisierung der Sozialversicherungswahlen. Das ist das Gesetz Digitale Rentenübersicht, Drucksache 23.550. Ich höre immer seltsame Nebengeräusche. Jetzt nicht mehr. Gut, sehr schön. Sowie Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Sozialversicherungswahlen reformieren, demokratische Beteiligung sicherstellen, Drucksache 22.560. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahmen liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 19.11.861 vor. Von Ihnen, den zugeschalteten Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, Institutionen und von den Einzelsachverständigen möchten wir hören, wie Sie die Vorlagen fachlich beurteilen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich Ihnen folgende Erläuterung geben. Viele von Ihnen kennen sie schon, ich wiederhole sie trotzdem. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragestellerinnen und Fragesteller nach jeder Frage, das heißt also eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Die Stoppuhr können wir im WebEx nicht einblenden. Das heißt, alle achten bitte selbst auf die Uhr. Nötigenfalls melde ich mich dazu zu Wort und sage über einige Minuten vorher noch Bescheid, wie viel Zeit man noch hat. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen die vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde eine sogenannte freie Runde von 10 Minuten geben wird. Hier können die Fragen aus allen Fraktionen kommen. Ich begrüße nun die Sachverständigen und rufe sie dafür einzeln auf. Von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Herrn Alexander Gunkel.
Herr Gunkel? Herr Gunkel?
Ja, guten Tag.
Wir begrüßen Sie von der Deutschen Rentenversicherung Bund, Herr Andreas Zeuner.
Einen schönen guten Tag.
Danke. Von der Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung e.V., Herrn Klaus Stiefermann.
Guten Tag.
Seien Sie uns gegrüßt. Von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, Frau Dr. Renate Colella.
Ja, guten Tag.
Grüße Sie. Vom Deutschen Gewerkschaftsbund, Markus Hoffmann.
Guten Tag allerseits.
Herr Hoffmann, grüße Sie. Vom Deutschen Caritasverband, Frau Dr. Birgit Fix.
Grüße Sie.
Frau Fix. Vom Sozialverband VDK Deutschland, die Herrn Dr. Samuel Beutler-Bohn.
Guten Tag.
Und Frank Weniger.
Ja, guten Tag.
Auch Sie seien gegrüßt. Als Einzelsachverständiger heiße ich herzlich willkommen Herrn Christoph Laval.
Ja, guten Tag, ich bin hier.
Herrn Professor Dr. Andreas Hacketal.
Einen schönen guten Tag.
Sowie Frau Jutta Siever-Dingbeck-Levers.
Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, Sie können mich hören.
Ja, wir können Sie hören. Wunderbar. Die Öffentlichkeit und weitere Kolleginnen und Kollegen aus unserem Ausschuss beteiligen wir über eine TV-Aufzeichnung an unserer Anhörung. Die Aufzeichnung wird auch auf unserer Internetseite in der Mediathek zur Verfügung gestellt und bleibt dort abrufbar. Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständige genannt wird, an die oder den die Frage gerichtet. Ich bitte nun als Ersten den Kollegen Zech um seine Frage. Lieber Kollege Zech, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch von mir schönen Tag in die Runde. Ich starte gleich mal mit einer Frage an die Deutsche Rentenversicherung und an den Professor Hacketal. Wie beurteilen Sie denn generell die Kenntnisse der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland über ihre eigene Altersvorsorge und die aktuell bestehenden Informationszugänge dazu? Und welchen Beitrag könnte denn die digitale Rentenübersicht leisten, um eine bessere Versorgungsinformation sicherstellen zu können?
Vielen Dank, Herr Zech. Herr Zäuner.
Zur optimalen Beantwortung der Themengebiete haben wir hier Sachverständige zu den einzelnen Themen. Diese Frage wird Herr Dr. Tiede werden.
Ja, Tiede, Deutsche Rentenversicherung, hallo Herr Bartke. Der aktuelle Kenntnisstand der Bürger ist, sagen wir mal, ausbaufähig. Natürlich gibt es bereits viele Informationen. Die Deutsche Rentenversicherung selbst hat ja auch ein sehr breites Informationsangebot zu dieser Frage, bis hin zu individuellen Einzelgesprächen zur Altersvorsorge, die sehr intensiv wirklich sind, weit über eine Stunde oft gehen mit vorherigen Hausarbeiten der betroffenen Versicherten. Aber nichtsdestotrotz ist sicherlich festzuhalten, dass das, was der Bürger heute weiß über seine Altersvorsorge, ja wirklich ausbaufähig ist. Insofern ist sicher auch sehr sinnvoll, dass es das Angebot einer digitalen Rentenübersicht geben wird. Wir glauben als Deutsche Rentenversicherung, dass dadurch der Kenntnisstand deutlich verbessert wird. Zum einen bereits dadurch, dass in der digitalen Rentenübersicht nur einzelne ausgesuchte Werte aus den sehr umfangreichen Standmitteilungen und Renteninformationen, die ja schon verschickt werden, herausgezogen werden. Zum anderen auch deshalb, weil die so herausgezogenen Werte weiter genutzt werden können für Auskunft, für Beratung, für alles Mögliche, indem die Daten ja als exportierbare Daten gestaltet werden sollen. Und sicherlich werden wir das auch in unseren Einzelgesprächen zur Altersvorsorge nutzen in Zukunft. Insofern ist das Angebot sicherlich für den Bürger, für den Versicherten ein sehr positives Angebot.
Vielen Dank, Dr. Tiede. Als nächstes der Professor Hacketal.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Wir haben 2017 in der Goethe-Universität, also ich komme zur ersten Frage, wie ist es denn beschieden um das Wissen in der Bevölkerung, eine Pilotstudie durchgeführt mit der Goethe-Universität. 10.000 Personen haben teilgenommen. Deswegen kann ich auch konkrete Zahlen nennen. Mehr als zwei Drittel der Personen gaben an auf Anfrage, dass sie keinen Überblick haben über ihre aktuellen Ansprüche und deswegen auch ihre eigene Rente oder Altersvorsorge nicht planen können. Fast noch wichtiger als der Durchschnitt ist allerdings die große Bandbreite der Antworten. Das heißt, es gibt einige, die haben ihre Tabellenkalkulation und haben die Daten gesammelt. Das ist natürlich die Ausnahme. Der Großteil in der Tat weiß nicht, wo zu suchen und deswegen auch gar nicht, wo man anfangen kann. Erlauben Sie mir noch immer in der Minute, ich glaube, ein Bild sagt mehr als viele Worte. So gestaltet sich die Altersvorsorge oder die Rentenplanung für die meisten Menschen. Es ist ein Puzzlespiel. Und einige der Teile liegen auf dem Tisch, andere liegen darunter. So bisher. Deswegen, es ergibt sich einfach kein Bild. Was die zentrale Stelle machen soll, ist natürlich sehr zu begrüßen, nämlich schon mal einige Puzzlesteine zusammenzufügen. Das heißt, für viele ergibt sich dadurch schon mehr, aber für die Mehrheit nach wie vor kein vollständiges Bild. Und das große Ziel muss natürlich sein, den Überblick insgesamt zu schaffen. Für einige ist das Puzzlespiel insgesamt groß, für andere klein. Aber das Ziel muss natürlich sein, die Bausteine zusammenzufügen. Insofern sehr zu begrüßen diese Entwicklung und der Wissensstand, aber auch die Bedürfnisse der Menschen nach vielen Studien, auch nach unseren eigenen, sind einfach unglaublich unterschiedlich. Es wird schwer, allen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Vielen Dank, Professor Hacketal, auch für dieses bemerkenswerte Puzzle. Ich habe das noch nie gekonnt. Bevor ich Herrn Zech wieder dran nehme, möchte ich aber noch mal jetzt ausdrücklich auch virtuell live die Staatssekretärin Frau Griese begrüßen. Ich hatte sie eben schon begrüßt, aber sie ist jetzt auch wieder zugeschaltet. Wunderbar. Frau Griese, seien Sie uns herzlich willkommen. Danke. Und wir kommen zur zweiten Frage des Kollegen Zech. Herr Zech, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Meine Frage geht jetzt an den Herrn Stiefermann. Herr Stiefermann, wie beurteilen Sie denn, dass man die Steuer-ID als Identifikationsmerkmal festgelegt hat und wie beurteilen Sie die Umsetzung dieser Steuer-ID als Zuordnungskriterium im Gesetzesentwurf?
Herr Stiefermann.
Herr Zech, Herr Vorsitzender, Die Frage der Nutzung der Steuer-ID ist von ganz essentieller Bedeutung. Wir haben in der Bundesrepublik eigentlich nur die Steuer-ID als einen eindeutigen Identifier für jeden einzelnen Bürger von der Geburt an nutzbar. Und wir brauchen für eine digitale Rentenübersicht, wie sie geplant ist, eben einen solchen ganz klaren Identifier, der eben sicherstellt, dass, wenn ich meine Anfrage starte, auch nur ich meine Antwort bekomme und nicht etwa irgendein Namensvetter, den es sonst in der Republik gibt. Deshalb halten wir diesen Punkt für sehr wichtig. Wir wissen um die verfassungsrechtliche Bedeutung dieser Fragestellung, denn es ist natürlich eine sehr, wir haben auf der einen Seite haben wir es zu tun mit sehr wichtigen persönlichen Daten, auf der anderen Seite mit der Steuer-ID, die eben auch eine sehr wichtige Kennziffer ist, aber wir halten sie hier wirklich für erfolgsentscheidend, weil jede andere Möglichkeit, über die wir zum Beispiel innerhalb der unterschiedlichsten auch säulenübergreifenden Arbeitsgruppen gesprochen haben, alle anderen wären weniger praktikabel beziehungsweise sehr umständlich. Was wir uns nur wünschen würden und was in diesem Gesetzentwurf leider Gottes nicht in Gänze umgesetzt ist, ist, wie die einzelnen Versorgungseinrichtungen, die diese Steuer-ID brauchen, um die Daten zur Verfügung zu stellen, wie sie an diese wichtige Kennziffer kommen. Für die alten Bestände, das heißt, wenn es quasi losgeht und für die dann schon existierenden Zusagenanwärter und so weiter, stellt das Bundeszentralamt für Steuern diese Steuer-ID zur Verfügung. Für neue Zusagen, für Neukunden in der dritten Säule ist das dann später nicht mehr der Fall, sondern nur die Vertreter der ersten Säule, allen voran die Deutsche Rentenversicherung, hätte diesen Weg. Und vor dem Hintergrund würden wir uns aus Gründen der Praktikabilität es sehr wünschen, wenn die Steuer-ID auch im offenen Betrieb für neue Zusagen und Neukunden auch über das Bundeszentralamt bezogen werden kann und nicht individuell bei jedem Einzelnen abgefragt werden müsste. Hilfsweise wäre eine Möglichkeit, bezogen auf die betriebliche Altersversorgung, die Abfrage über den Arbeitgeber zu ermöglichen. Aber auch das hat letztlich eben auch gewisse datenschutzrechtliche Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schiefermann. Als nächster Frager ist der Kollege Straubinger dabei. Herr Straubinger, Sie haben das Wort.
Ich hätte eine Frage an die ABA und an den DRV-Bund. Die Möglichkeit zur Anbindung an eine zentrale Stelle für die digitale Rentenübersicht ist ja begrenzt. Und auf solche, die jeweils eine Standmitteilung abgeben, welche Auswirkungen hat dies? Und weil ja Beamte sind zum Beispiel nicht dabei, und können die dann eventuell in einer Weiterentwicklung noch die Einbindungsmöglichkeiten für die weitere Zukunft, werde ich dann auch mit gewährleistet.
Vielen Dank, Herr Straubinger. Als erstes wurde Herr Stiefermann gefragt. Herr Stiefermann, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Straubinger. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Es ist richtig, dass der Gesetzentwurf quasi ein schrittweises Vorgehen vorschreibt. Zunächst einmal ist vorgesehen, dass vom Grundsatz her alle Versorgungseinrichtungen sich freiwillig anbinden können. Das ist das Grundprinzip. In den ersten Stufen sind dann allerdings verpflichtend anzubinden oder sie müssen sich selbst anbinden, diejenigen, die zu dem Zeitpunkt des Startes, also letztlich auch schon heute, jährlich Standmitteilungen verschicken müssen aufgrund gesetzlicher Regelungen. Das sind zum Beispiel die Deutsche Rentenversicherung der ersten Säule, dort aber zum Beispiel nicht berufsständische Versorgungswerke, die Beamtenversorgung, Soldatenversorgung, aber letztlich auch bis hin zur Abgeordnetenversorgung. Bei der zweiten Säule sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet, Mitteilungen jährlich zu verschicken, Pensionskassen, Pensionsfonds und Direktversicherungen, nicht aber Arbeitgeber, die eine Direktzusage erteilt haben und Unterstützungskassenzusagen. In der dritten Säule sind es dann die Lebensversicherungsunternehmen, die heute schon jährlich informieren müssen. Das Gesetz ist so angelegt, dass letztlich auch später all diejenigen anzubinden sein würden, die hinterher auch aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen, wenn es zum Beispiel in den Bundesländern oder auf Bundesebene die Verpflichtung auch für Beamtenversorgungen gibt, dass sie tatsächlich den Begünstigten mitgeteilt würden, dann wäre hier auch die Anbindung zwingend. Ansonsten ist die Anbindung freiwillig. Aus unserer Sicht macht das Sinn. Es macht keinen Sinn, so lange zu warten, bis wir für alle Verpflichtungen haben. Da habe ich meine hohen Zweifel, wann das tatsächlich mal erreicht ist. Bezogen auf die betriebliche Altersversorgung müssen wir sehen, wir haben Direktzusagen, die erteilt werden von ungefähr 50.000 Arbeitgebern. Bei den Unterstützungskassen sind es 45.000 Arbeitgeber, die direkt die Unterstützungskassenzusagen abgeben. Hier ist eben auch eine sehr große Spreizung von der Größe her. Es wäre wenig sinnvoll, hier schon von vornherein eine zwingende Anbindung vorzusehen. Ich persönlich bin aber sehr zuversichtlich, dass insbesondere die großen Unternehmen, die heute schon über Portale verfügen, hier sich hinterher anbinden. Und von den Vorstellungen, von den Größenordnungen muss man sehen, diese ganzen Einrichtungen sind Mitglied des Pensionssicherungsvereins. Beim Pensionssicherungsverein ist es so, dass etwa die größten 10% der Mitglieder 95% der Beiträge und damit auch der Absicherung und der Zusagen haben. Wenn wir die gewinnen würden, hätten wir schon den weit überwiegenden Teil der Direktzusagen erreicht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die dabei sind. Insgesamt halte ich das Vorgehen für richtig. Schnell starten, schrittweise ausbauen, das macht Sinn. Alles andere würde viel zu lange dauern.
Vielen Dank, Herr Schiefermann. Herr Zäuner.
Bitte ein bisschen kürzer.
Gut, ja, vielleicht nehme ich das wieder, Dr. Thiele, Rentenversicherung. Ja, ich kann es für kürzer machen, weil wir sehen als Rentenversicherung die Dinge ganz ähnlich, wie Herr Stiefermann sie gerade geschildert hat. Ich glaube, ganz wichtig ist nur festzuhalten, niemand ist ausgeschlossen. Alle Systeme können angebunden werden, sofern sie regelmäßig Standmitteilungen verschicken, auch wenn das nicht gesetzlich vorgesehen ist. Freiwillige Anbindung ist möglich und wir gehen auch davon aus, dass über kurz oder lang auch diejenigen, die nicht verpflichtet sind, angebunden zu werden, das freiwillig tun werden, einfach weil ihre Versicherten das auch von ihnen erwarten. Danke.
Vielen Dank, Dr. Thiele, auch für die Kürze der Antwort im Sinne von Herrn Straubinger. Herr Straubinger, Sie haben die nächste Frage auch.
Ich möchte mich jetzt dem Reha-Teil wenden und ebenfalls an die Frage an den DRV-Bund und DG Med. Sind die im vorliegenden Gesetzentwurf geregelten Anforderungen für eine Zulassung von Reha-Einrichtungen sachgerecht?
DRV-Bund, wer macht's wieder, Herr Thiele?
Ja, DRV-Bund. Unsere Auffassung sind die.
Wer ist das jetzt beim DRV-Bund? Wir müssen das wissen fürs Protokoll.
Jürgen Ritter.
Herr Jung-Ritter, wunderbar. Herr Jung-Ritter, Sie haben das Wort.
Die in § 15 Absatz 3 geregelten Zulassungsvoraussetzungen definieren die Anforderungen an Einrichtungen, die erforderlich sind, um qualitativ hochwertige Rehabilitationsleistungen zum Erhalt der Erwerbsfähigkeit von Versicherten erbringen zu können. Sie entsprechen im Wesentlichen den Anforderungen, die auch bisher schon an Rehabilitationseinrichtungen gestellt wurden, beziehungsweise leiten sich aus gesetzlichen Vorgaben ab. Somit sind Sie sachgerecht.
Vielen Dank. Als nächstes Herr Hofmann. Herr Hofmann für den DGB.
Entschuldigung, Herr Vorsitzender, ich glaube, die Frage richtete sich an uns, die DG Med, für die ich arbeite.
Christoph Lavalle. Sie haben völlig recht, der Kollege Straubinger interveniert schon. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also der Zulassungsanspruch ist für Reha-Einrichtungen tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Es geht um den Marktzugang für über 1.000 Reha-Einrichtungen in ganz Deutschland. Und der Gesetzentwurf nimmt ja den Versuch auf, hier klare Regeln aufzustellen. Und das ist an sich schon mal gut. Die Frage von Herrn Straubinger richtete sich darauf, ob die Kriterien, so wie der Gesetzentwurf sie beschreibt, ob sie inhaltlich passen. Da kann man sagen, ja, im Wesentlichen das, was da steht, das passt. Es gibt eine Einschränkung. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass Einrichtungen, die künftig mit der Rentenversicherung zusammenarbeiten möchten, sich dazu verpflichten müssen, an der externen Qualitätssicherung der Rentenversicherung teilzunehmen, das ist nicht sachgerecht. Denn es gibt in Deutschland ein zweites System der externen Qualitätssicherung, was von der gesetzlichen Krankenversicherung betrieben wird. Das ist das sogenannte QS-REA-Verfahren. Und die beiden Trägersysteme, Rentenversicherung und Krankenversicherung, haben sich das ein bisschen aufgeteilt. Eine Einrichtung muss nicht an beiden Systemen der externen Qualitätssicherung teilnehmen, sondern nur an einem. Und an welchem es teilnimmt, das hängt vom Belegungsanteil ab. Sollte tatsächlich auch in dem Gesetzentwurf dann abgebildet werden. Also die verpflichtende Teilnahme von Einrichtungen ausschließlich an dem QS-System der Rentenversicherung, das ist nicht sachgerecht, sondern hier sollte ergänzt werden, dass eine Teilnahme am QS-REA-Verfahren der GKV genauso zulässig ist und für einen Zulassungsanspruch auch ausreicht. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Lawal. Als nächstes wieder der Kollege Straubinger.
Ich hätte eine Frage dann noch, ebenfalls, glaube ich, an Herrn Lawal. Ja. Wie beurteilen Sie mit Blick auf die Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts im Gesetzentwurf geregelte Verpflichtung der DRV-Bund, die Daten der externen Qualitätssicherung zu veröffentlichen und sie dem Versicherten in wahrnehmbarer Form mitzuteilen oder zugänglich zu machen?
Vielen Dank, Herr Lawal.
Ja, vielen Dank, Herr Straubinger, für diese wichtige Frage. Wir beurteilen das uneingeschränkt positiv. Es ist dringend Zeit, dass wir diese vielen Daten, die die externe Qualitätssicherung in den letzten Jahren und Jahrzehnten angehäuft hat, dass wir die auch nutzen, um Patienten davon zu erzählen, wie die Qualitätsprofile, die Leistungsprofile der Einrichtungen sind. Wir sehen das eigentlich in die ganz wichtige Diskussion zum Public Reporting. Es muss darum gehen, dass jeder Nutzer von Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland die Möglichkeit hat, sich umfassend ein Bild zu machen, wie Leistungserbringer dastehen, welches Potenzial und welche Qualität sie haben. Also von daher aus unserer Sicht uneingeschränkte Unterstützung für diesen Vorschlag. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Lawal. Jetzt signalisiert mir Herr Straubinger, dass die gleiche Frage auch nochmal an Frau Dr. Fix von der Caritas geht. Frau Dr. Fix, haben Sie die Frage noch präsent? Sonst müsste Herr Straubinger es auch wiederholen. Frau Dr. Fix.
Ich habe die Frage präsent. Ich kann darauf antworten. Im Gesetzentwurf wird ja das Wunsch- und Wahlrecht durch die Einführung gestärkt. Das ist gut so und das entspricht aus unserer Sicht eben auch dem übergreifenden Regelungen des S9 Paragraph 8. Es wurde gerade vorhin ausgeführt, dass die Problematik besteht, wenn Einrichtungen mehrere Qualitätssicherungssysteme haben, nämlich nach dem SGB 6 und dem SGB 5. Und hier sehe ich schon eine Problematik, wenn jetzt Veröffentlichungen passieren, dass sich die Kunden sozusagen auf zwei Plattformen informieren müssen. Das kann zu Verwirrung führen. Und aus meiner Sicht wäre es vor dem Hintergrund ganz wichtig, dass man sich darauf einigt, dass es ausreichend ist, ein Qualitätssicherungssystem zu haben und gegenseitig anerkannt wird, das System des anderen, sodass also es ausreicht, wenn man bei einer Qualitätssicherung, wenn man eine Qualitätssicherung hat, dann kann der Versicherte sich informieren, hat klar einen Eindruck und kann auf der Grundlage auch vernünftig entscheiden und seinen Wunsch und Wahlrecht entsprechend ausführen.
Okay. Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Herr Straubinger.
Jetzt geht's. Dann hätte ich noch Fragen zu Änderungsanträgen. Einmal zum Änderungsantrag einer Alterssicherung für Landwirte und hier die Frage an DGB und DRV-Bund. Halten Sie eine mögliche Erhöhung und Dynamisierung der Zuschüsse zum Beitrag in der Alterssicherung für Landwirte für sachgerecht und sollte man dies in dieses Gesetz mit aufnehmen?
Vielen Dank, Herr Straubinger. Nun aber Herr Hofmann, der vorhin schon fälschlicherweise aufgerufen wurde. Herr Hofmann, Sie haben das Wort.
Herzlichen Dank, Herr Abgeordneter Straubinger. Wir halten das für sachgerecht, weil die Entwicklung in dem Bereich wirklich höhere Zuschüsse notwendig macht. Es jetzt in dieses Gesetz mit unterzubringen, wie Sie es formuliert haben, dürfte auch richtig sein, weil ja nun nicht mehr allzu viele rentenpolitischen Gesetze in diesem Jahr uns dreuen, muss man so zu formulieren. Und die Situation für die Landwirte und Landwirte, also die Alterssicherung der Landwirte ja so ist, dass hier, denke ich, dringender Handlungsbedarf besteht. Insofern können wir das von unserer Seite nur befürworten.
Vielen Dank. DRV Bund, wer macht's?
Herr Thiel ist ja das Wort.
Danke, Herr Bartke. Ich glaube, die Deutsche Rentenversicherung Bund ist natürlich jetzt nicht der Träger und die Einrichtung, die die spezifische Fachkompetenz in Sachen der Alterssicherung der Landwirte hat. Trotzdem, glaube ich, können wir schon allgemein sagen, dass Regelungen im Sozialleistungssystemen, ganz besonders, wenn die Sozialleistungssysteme an Einkommensgrößen festmachen, sinnvollerweise dynamisch gestaltet sind. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ja im Laufe der Zeit die Gefahr bestehen, dass eine Abkopplung von Einkommensentwicklungen entstehen, sodass ich schon denke, auch aus diesen allgemeinen Erwägungen ist es durchaus sinnvoll, diese Regelung vorzunehmen, so wie sie vorgeschlagen wird.
Vielen Dank, Dr. Thiele. Herr Straubinger.
Eine weitere Frage an den DRV Bund, und zwar im Zusammenhang mit der Befreiung zur Rentenversicherungspflicht. Halten Sie eine mögliche Klarstellung im § 6 des 6. Buches Sozialgesetzbuch in bestimmten Fallkonstellationen die alleinige Zuständigkeit DRV Bund für die Entscheidung über die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht, insbesondere Pflichtmitglieder berufsständischer Versorgungswerke abzusichern, für sachgerecht?
Vielen Dank, Herr Straubinger. DRV Bund?
DRV Bund. Herr Zäuner, DRV Bund.
Herr Zäuner, Sie haben das Wort.
Ja. Also Herr Straubinger, ja, die Klarstellung im § 6 des 6. Sozialgesetzbuches halten wir für sachgerecht. Vor der Organisationsreform der gesetzlichen Rentenversicherung 2005 war die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte als Träger der Angestelltenversicherung für alle diese Verfahren zuständig. Durch die Org-Reform ist jetzt die DAV Bund Rechtsnachfolger. Die Rentenversicherungsträger haben dann im Rahmen der Org-Reform beschlossen, die Befreiungsanträge immer von der DRV-Bund durchführen zu lassen. Auch dann, wenn ein anderer Rentenversicherungsträger Kontoführer ist. Dadurch sollte eine Spezialisierung erfolgen, da sollten Synergieeffekte erfolgen. Das hat sich zweckgemäß erwiesen, diese Verwaltungspraxis, und hat sich auch bewährt. Diese bewährte Verwaltungspraxis wird durch die Ergänzung abgesichert und ist aus unserer Sicht sachgerecht.
Okay. Vielen Dank, Herr Zäuner. Herr Straubinger.
Dann habe ich nochmals eine Frage, und zwar an den DRV Bund. Können durch die eine mögliche Flexibilisierung der Anlagedauer von bisher maximal 12 Monaten geringfügig auf höchstens 380 Tage für die Anlagen der Nachhaltigkeitsrücklage der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung Negativzinsen vermindert werden?
Vielen Dank. DRV Bund.
Ja, Eckert-Zucke, Verbund. Die Frage.
Ja, aber genau.
Bitte?
Wer sind Sie? Name?
Lübcke, Eckart Lübcke.
Das kam drüber nochmal. Wir brauchen das Protokoll. Herr Lübcke, okay. Jetzt ist es angekommen. Herr Lübcke, Sie haben das Wort.
Danke. Also die Frage lässt sich mit Ja beantworten. Im Augenblick liegen die Mittel etliche Tage auf dem Girokonto und damit zu schlechteren Konditionen, als wenn wir punktgenau auf die Termine die Anlagen tätigen könnten. Das erleichtert auch die Liquiditätsdisposition, weil wir im Augenblick dann Umschichtung vornehmen müssen von den Konten. Also insgesamt ein einfacher Prozess, weniger Risiken in den Prozessen und auch geringere Zinsen, die wir negativ zahlen. Ja.
Vielen Dank, Herr Lübcke. Als nächstes wieder Herr Straubinger.
Dann gehe ich nochmals zurück auf den Reha-Teil. Ich hätte eine Frage an den DRV Bund. Reichen die im vorliegenden Gesetzentwurf geregelten Mindestkriterien und Vorgaben für die zu beschließende verbindliche Entscheidung zu einem für alle Reha-Einrichtungen geltenden verbindlichen Vergütungssystem aus, um das gesetzlich vorgegebene Ziel einer transparenten, nachvollziehbaren, leistungsgerechten Vergütung für die erbrachten Leistungen zur medizinischen Reha zu erreichen?
Vielen Dank, Herr Straubinger. DRV Bund.
Ja, mein Name ist Dr. Hans-Günter Haaf von der DRV Bund. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich für die Frage. Ich möchte nochmal sagen, dass das Vergütungssystem, so wie es jetzt darstellt, sich auf reaktive Produkte bezieht. Diese Produkte, das ist erstmal ein sehr technischer Begriff, die ergeben sich aus der Reha-Indikation, das heißt also zum Beispiel Orthopädie, Kardiologie, Psychosomatik. der Reha-Form, ambulante oder stationäre Reha und einem bedarfsorientierten Konzept, zum Beispiel in der Kardiologie, die Reha für nach Herztransplantation. Daraus ergeben sich bedarfsgerechte Reha-Leistungen und wir hoffen auch, dass mit dem Vergütungssystem hier die Bedarfsorientierung unserer Reha-Leistung gestützt wird. Das ist also aus Sicht der Versicherten ein sehr differenziertes System. Und auf die Weise, die ich jetzt beschrieben habe, können die Vergütungssätze für jede Reha-Leistung gut nachvollzogen werden und sind sehr transparent darstellbar. Ergänzt wird dieses Reha-Produkt durch eine einrichtungsbezogene Verhandlungskomponente. Hier sollen einrichtungsspezifische Besonderheiten aufgenommen werden, aber in einem engen Verhandlungsspielraum, weil die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit soll halt weiterhin im Vordergrund stehen. Und das, was man hier einbeziehen kann, sind unter anderem tarifliche Faktoren, es ist ein Regionalfaktor und es sind andere Besonderheiten. Und wir gehen davon aus, dass wir das Vergütungssystem insgesamt dann über eine verbindliche Entscheidung absichern können und dass aus den Vorgaben sich ein sehr transparentes, nachvollziehbares und diskriminierungsfreies System ergibt. Und daher halten wir die Vorgaben, so wie sie jetzt im Gesetz stehen, für ausreichend.
Vielen Dank, Herr Schorbinger. Ich weise darauf hin, noch eine Minute und 27 Sekunden.
Jetzt würde ich noch mal, Herr Vorsitzender, kurz...
Okay, dann aber wahrscheinlich die letzte Ausführung. Achso, der Kollege Zech.
Wunderbar, und zwar an die BDA. Durch die Corona-Pandemie kann die digitale Übermittlung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, also von AU-Bescheinigungen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten an die Krankenkassen nach Auskunft des GKV-Spitzenverbandes erst um bis zu 9 Monate später beginnen. Inwieweit halten Sie es denn notwendig, die beabsichtigte zweite Testphase dazu für die elektronische Übermittlung der Daten an die Arbeitgeber ebenfalls aufzuschieben? Und welche technischen und rechtlichen Probleme könnten für den Fall einer Nichtverschiebung denn auftreten?
Herr Gunkel, Sie haben jetzt noch 40 Sekunden Zeit, diese schwierige Frage zu beantworten. Also bitte kurz.
Ja, also wir bedauern natürlich, dass die Ärzte offenbar nicht bereits ab Mitte nächsten Jahres so weit technisch ausgestattet sind, dass sie mit der Testphase starten können und deshalb zunächst weiter nur per Peer-Bescheinigung ausstellen können. Wir wären hier gerne mit der Digitalisierung bei der EU-Bescheinigung schneller vorangegangen. Aber wenn es denn so ist, dann halten wir es für notwendig, die beabsichtigte Testphase für die technische Übermittlung der Daten an die Arbeitgeber dann eben auch zu verschieben und aufzuschieben. Rechtlich ist der Beginn der Pilotierungsphase im Verfahren zwischen den Arbeitgebern und den Krankenkassen im SGB IV zum 1. Juli 2021 vorgesehen. Wenn aber erst das Verfahren, das Mitteilungsverfahren zwischen den Ärzten und den Krankenkassen ab dem 1.10. durchgeführt wird, dann muss das eben auch bei den Arbeitgebern aufgeschoben werden. Das kann immer nur zum Jahreswechsel geschehen. Also deshalb müsste hier ein Aufschub bis zum 1. Januar 2022 erfolgen.
Vielen Dank, Herr Gunkel, auch für die Kürze der Antwort. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der Unionsfraktion angelangt. Und kommen zur Fragerunde der SPD-Fraktion. Und da hat sich Herr Rosemann gemeldet. Herr Rosemann, Sie haben das Wort.
Ja, das beginnt.
So kann es kommen. Das ist bei digitalen Geschichten. Wir haben hier die falsche Nennung gehabt. Den Kollegen Gerdes haben wir gar nicht drauf. Aber Herr Gerdes, Sie haben das Wort. Immer willkommen. Lieber Herr Gerdes, Sie haben das Wort.
Ja, manchmal überraschend. Also erstmal aus dem Homeoffice einen schönen guten Tag. Ich möchte jetzt das Thema wechseln und zum Bereich der Sozialversicherung kommen. Meine Frage geht an die DGUV. Der Koalitionsvertrag sieht vor, die Selbstverwaltung zu stärken und gemeinsam mit den Sozialpartnern die Sozialwahlen zu modernisieren. Wie bewerten Sie den Gesetzentwurf im Hinblick auf dieses Ziel?
Habe ich richtig verstanden? DGUV, Frau Kulella?
DGUV, ja, DGB bitte.
Frau Kulella, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Herr Bartke. Herr Gerdes, vielen Dank für die Frage. Also grundsätzlich finden wir diesen Schritt, die Sozialwahlen bekannter zu machen, vor allen Dingen auch die Selbstverwaltung zu stärken durch Professionalisierung, auch Frauen oder mehr Diversität, sehr positiv. Wir haben im Einzelnen, das heißt mit einzelnen Regelungen, aber Probleme. Das ist insbesondere die Absenkung des Unterschriftenquorums, die Aufhebung der 5%-Klausel, aber auch die Begrenzung der Listenzusammenführung. Hintergrund ist, durch diese Maßnahmen werden die Urwahlen nicht nur gestärkt, was ja an sich ein sehr, sehr gutes Ziel ist, aber gleichzeitig, das ist so ein Mechanismus, den man vielleicht nicht so ganz trennen kann, werden eben Friedenswahlen auch sehr erschwert und zumindest in der gesetzlichen Unfallversicherung sind Friedenswahlen aufgrund struktureller Besonderheiten nach wie vor ein ganz zentrales Element.
Vielen Dank, Kulella. Jetzt sehe ich das richtig, dass aber doch der Kollege Rosemann dran ist. Ach, DGB, Entschuldigung, nee, DGB wurde noch gefragt. Oh, das war mein Fehler. Herr Hofmann, Sie haben das Wort.
Dankeschön, Herr Vorsitzender. Der DGB begrüßt das Ansinnen des Gesetzgebers, natürlich die Sozialversicherungswahlen zu reformieren, weiterzuentwickeln und damit letztendlich auch die Akzeptanz für das Gesamtsystem zu stärken. Besonders positiv sehen wir, dass die Rahmenbedingungen für das Ehrenamt, für die Ausübung des Ehrenamtes auch nochmal deutlich verbessert werden soll. Stichwort Freistellung für Qualifizierung, die hoch notwendig ist in dem doch insgesamt komplexen auch Rechtssystem, was Selbstverwalter mit zu bearbeiten haben. Unsere Hauptkritik richtet sich allerdings dahingehend, dass zum einen, und das hatte Frau Colella schon ausgeführt, die Listenverbindung nicht mehr zugelassen werden sollen. Das beeinträchtigt sehr, sehr nachhaltig insbesondere die kleineren Arbeitnehmervereinigungen, wie die sich in der ACA zusammengeschlossen hat, also KAB, Kolping und dergleichen. Wenn es denn um die, nach dem Jonschen Rückzahlverfahren, um die Besetzung von entsprechenden Mandaten geht, das ist in dem Fall kein Vorteil. Was die 5%-Hürde anbelangt, die ist verfassungsrechtlich an anderer Stelle ja schon sehr in der Kritik. Da wird man wahrscheinlich nicht umhinkommen, dies so hinzunehmen, wenngleich wir der Auffassung gewesen wären, das hätte es nicht unbedingt gebraucht. Und darüber hinaus sehen wir ganz massiv, dass zwar auf der einen Seite das Quorum für die Unterschriften abgesenkt wird, was ja gut ist, damit eben Arbeitnehmervereinigungen auch kleinerer Natur schneller dazu kommen, eine Vorschlagsliste zusammenzustellen. Gleichzeitig wird aber die Anzahl der Mitglieder, die notwendig ist, um auch eine gewisse Mächtigkeit darzustellen, nicht angehoben. Es kann nicht sein, dass am Ende des Tages die Versichertenbank, die Arbeitnehmerbank zu sehr zersplittert wird und dass am Ende der Gesetzgeber gerade dem Vorschub leistet, was das Gesetz auszuschließen, dass eben reine Wahlvereine antreten. Wenn Sie sich die heutige Landschaft anschauen, da finden Sie eben nicht nur die Gewerkschaften und Arbeitnehmervereinigungen, da finden Sie auch Wahlvereine, deren Sinn und Zweck schon sehr fragwürdig sind und die in diesem Kontext bestimmt nicht als Vertreter der Beitragszahler auftreten können und Verantwortung übernehmen können. Da sehen wir schon die Notwendigkeit, dass dieses Aussetzen der Anhebung der Mitgliederzahlen, dass das nicht gleich mit umgesetzt werden soll. Darüber hinaus begrüßen wir natürlich ganz außerordentlich, dass die Geschlechterquoten über alle Zweige nochmal gestärkt werden sollen. Das ist, denke ich, wichtig, um einen Schub an Diversität wieder auch in die Selbstverwaltung hineinzubekommen. Gleichzeitig ist die unkonditionierte Sollregelung, die man getroffen hat, durchaus kritikwürdig. Da haben wir in unserer Stellungnahme, da werde ich jetzt hier nicht näher darauf eingehen, einen Vorschlag unterbreitet, wie man das mit festen Quoten auch für die Unfallversicherung umsetzen könnte. Das halten wir, denke ich, für den besseren Weg. Ansonsten sei noch gesagt, der Grundtenor, der sich ab und an, den man ab und an sieht, wo man versucht darzulegen, dass die Urwahl die bessere Wahl wäre zur Friedenswahl, das kritisieren wir natürlich auch, weil gerade auch die Friedenswahlen dafür sorgen, dass eine durchaus mächtige Arbeitnehmerbank einer sehr geschlossenen und aus ihrer Struktur heraus schon sehr einheitlichen Arbeitgeberbank gegenübertreten kann. Denn am Ende des Tages geht es ja um die Auseinandersetzung zwischen Beitragszahlung und Leistungshöhe, also das Spannungsfeld, was ist bezahlbar, was soll bezahlt werden, wie sollen Leistungen ausgestaltet werden. Da ist es uns sehr wichtig, dass natürlich die Arbeitnehmerbank weiter an Stärke behält, weil ansonsten das System ad absurdum geführt wird. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Gerdes.
Ja, erstmal Dankeschön für die Beantwortung der Fragen. Meine nächste Frage geht ebenfalls an den DGB. Wir haben ja eine Sollgeschlechterquote da vorgesehen in unserem Gesetz. Sehen Sie da verfassungsrechtliche Risiken?
Hofmann.
Per se bin ich ja kein Verfassungsrechtler, kann mich aber dennoch dazu äußern, weil wir das natürlich intern diskutiert haben, Herr Abgeordneter. Wir sehen hier keine verfassungsrechtlichen Risiken, ebenso wenig wie es die ja auch im Bereich der Personalvertretungs- bzw. Betriebsratswahlen gibt, wo es feste Quoten gibt, weil nun die Selbstverwaltungsorgane genauso wie Personalvertretungen in einem anderen Rechtskreis eben keine Parlamente sind. Ja, also das, da denke ich, sind die Urteile, die zu den Paritätgesetzen im Land Thüringen als auch im Land Brandenburg ergangen sind, nicht übertragbar in ihrem Tenor und in ihrer Wirkungsweise auf die Selbstverwaltung bzw. die Sozialwahlen. Insofern sehen wir hier kein Problem.
Vielen Dank, Gerd.
Ich wäre mit meinen Fragen dann erstmal durch. Dann vielleicht Herr Rosemann.
Okay, kleine Übermittlungsfehler. Herr Rosemann.
Ja, vielen Dank, Herr Vogel. Tut mir leid, das ist ein bisschen chaotisch heute. Wir machen das jetzt ja alle zum ersten Mal. Meine erste Frage geht an Frau Fix von der Caritas und Herrn Laval von der DG Med und bezieht sich jetzt auf den Reha-Teil des Gesetzes. Das Ziel ist ja, für die medizinische Reha ein angemessenes Vergütungssystem zu erreichen, das eben den Ausgleich der Interessen von Beitragszahlern und Leistungserbringern angemessen berücksichtigt, eine hohe Qualität sicherstellt, gleichzeitig auch Anreize für Innovationen bietet. Deswegen meine Frage an Sie, wie beurteilen Sie die Überlegungen, ein Beratergremium für die Vorbereitungen der verbindlichen Entscheidungen sowie zur Etablierung eines Konfliktlösungsmechanismus unter Beteiligung der Leistungserbringer einzurichten? Und wie könnte sich dieses Beratergremium aus Ihrer Sicht zusammensetzen?
Vielen Dank, Herr Rosemann. Das war nur nicht ganz gut verständlich. Also nächstes Mal vielleicht ein bisschen mehr ins Mikro. Aber man hat es auch mitgekriegt, Frau Dr. Fix.
Ja, mit dem Gesetzentwurf wird für die Reha im Verantwortungsbereich der Rentenversicherung ein Steuerungsmodell etabliert, bei dem die Zulassung der Leistungserbringer und der Zugang zu den Leistungen in alleinige Steuerungsverantwortung der Rentenversicherung übergeht. Mitspracherechte und Gestaltungsmöglichkeiten der Leistungserbringer gibt es kaum. Vor diesem Hintergrund bewerte ich die Überlegung der Etablierung eines Beratergremiums für die Vorbereitung verbindlicher Entscheidungen, vor allem über das Vergütungssystem und die Etablierung von Konflikt- und Lösungsmechanismen als sehr positiv. Sehr, sehr wichtig, hier wirklich ein etabliertes Gesprächsforum zu haben, in dem solche Entscheidungen Gegenstand sein können. Die Fragen, wer Vertreter sein sollte in so einem Gremium, ich denke, es wäre wichtig, dass der Leistungserbringer von Menschen mit Behinderungen, die Wohlfahrtsverbände und vor allem auch die Selbsthilfe dort vertreten werden. Das entspräche auch übergeordneten Regelungen, die wir im Paragraph 26 im SGB 9 im Moment haben. Die Rehabilitationsträger sind nämlich entsprechend der übergreifenden Regelung in Paragraph 38 SGB 9 angehalten, über den Inhalt der Verträge gemeinsame Empfehlungen nach Paragraph 26 zu vereinbaren. Von daher sehr positiv, das würde wirklich eine sehr gute Struktur etablieren, so ein Beratungsgremium zu machen.
Vielen Dank, Frau Fix. Als nächstes Herr Laval.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Rosemann, für die Frage. Ich kann mich in ganz weiten Teilen der Einschätzung von Frau Dr. Fix anschließen. Wir brauchen mehr Mitsprache und Mitbestimmung, auch bei der Ausarbeitung der Vergütungskonzeption. Das ist dringend notwendig. Und wie wir das herstellen, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir haben vorgeschlagen, einen verbindlichen, abweichungsfesten Rahmenvertrag auszuhandeln zwischen den Vertretern der Leistungserbringer auf der einen Seite und den Vertretern der Rentenversicherungsträger als Rehabilitationsträger auf der anderen Seite. Das ist eine sehr weitgehende rechtliche Konstruktion. Herr Dr. Rosemann, Sie sprachen jetzt von einem Beratergremium. Also wenn das eine ständige Institution sein soll, die tatsächlich echte inhaltliche Beratungskompetenz hat und die paritätisch besetzt ist zwischen Leistungsträgern und Leistungserbringern, dann kann das auch eine gute Möglichkeit darstellen. Das Thema für ein solches Beratungsgremium kann sich das Thema Vergütungskonzeption sehr gut vorstellen. Das hatten Sie ja vorgeschlagen, weil die Ausgestaltung der Vergütung in diesem beiderseitigen Leistungsaustausch zwischen den Kliniken und den Leistungsträgern einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Da braucht man wirklich viel Kompetenz und Sachverstand, auch Praxisnähe, und das kann man über diesen Weg herstellen. Ihre letzte Frage, wer soll daran teilnehmen? Die haben wir im Grunde schon beantwortet. Das müssen Menschen, das müssen Institutionen von dem Thema verstehen. Und da sehe ich natürlich Vertreter von Leistungserbringern auf der einen Seite und Vertreter der Reha-Träger auf der anderen Seite. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Lawal. Dr. Rosemann.
Ja, meine nächste Frage geht nochmal an die Frau Dr. Fix von der Caritas, in der Hoffnung, dass ich jetzt besser zu verstehen bin. Wir hatten ja vorhin schon in der Fragerunde der Union das Thema Wunsch- und Wahlrecht angesprochen. Ich möchte gerne von Ihnen wissen, was halten Sie davon, das Wunsch- und Wahlrecht weiter so zu konkretisieren, dass neben dem eigenen Vorschlagsrecht, also initiativ durch den Versicherten, auch geregelt wird, dass den Versicherten von Seiten der Rentenversicherung mehrere geeignete Reha-Einrichtungen angeboten werden, also geeignete hinsichtlich der Qualitätskriterien, unter denen sie auswählen können.
Vielen Dank, Dr. Rosemann. Frau Dr. Fix.
Ich finde die Idee des Wunsch- und Wahlrechts noch stärker zu konkretisieren sehr unterstützenswert. Es sind zwei Wege ja an der Stelle denkbar, die Sie gerade anskizziert haben. Also auf der einen Seite ist es natürlich wichtig, dass das Vorschlagsrecht des Versicherten stärker Berücksichtigung findet. Und ich fände es sehr wichtig, dass man das auch stärker konkret im Gesetz verankert, dass die Rentenversicherung diesem Recht entsprechen muss, wenn die Einrichtung, die gewählt wird, die sozialmedizinischen Kriterien erfüllt. Sehr gut finde ich auch Ihre Idee, dass der Rentenversicherungsträger mehrere Vorschläge machen sollten, unter denen die Versicherten auswählen können. Wichtig wäre es allerdings in dem Zusammenhang, dass bei den Vorschlägen dann das gesamte Trägerspektrum von öffentlichen, frei gemeinnützigen und privaten Anbietern abgebildet würde.
Vielen Dank, Frau Dr. Fick. Dr. Rosemann, ich weise darauf hin, noch 3 Minuten und 40 Sekunden.
Ja, okay, dann habe ich eine Frage an den Herrn Stiefermann von der ABBA. Herr Stiefermann, sollte denn verhindert werden, dass die beiden Versorgungsanstalten Deutsche Bühnen- und Kulturorchester zum Jahresende mit dem Ausscheiden Großbritanniens aus dem europäischen Wirtschaftsraum bestimmte Kapitalanlagen mit Verlust auflösen müssen? Halten Sie es für sinnvoll, dies durch eine entsprechende Regelung zu verhindern?
Vielen Dank, Rosemann. Herr Stiefermann.
Ja, Rosemann, Herr Bartke, vielen Dank. Das ist eine ausgesprochen sinnvolle Regelung. Eine vergleichbare Regelung haben wir seit 2019 auch schon in § 6 Absatz 4 der Anlagenverordnung. Und zwar für alle Einrichtungen, Versorgungseinrichtungen, die unter der Bundesaufsicht der BaFin stehen, das sind zum Beispiel Pensionskassen, Pensionsfonds. Die beiden von Ihnen angesprochenen Versorgungseinrichtungen stehen nicht unter Aufsicht der BaFin, sondern unter Landesaufsicht. Deshalb gilt diese Regelung in § 6 nicht. Und eine parallele Regelung ist unbedingt empfehlenswert. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Stiefermann. Dr. Rosemann.
Gut, dann habe ich noch eine Frage an die Deutsche Rentenversicherung Bund. Können durch die Flexibilisierung der Anlagedauer von bisher maximal 12 Monaten bei der Nachhaltigkeitsklage geringfügig auf höchstens 380 Tage für die Anlagen der Nachhaltigkeitsrücklage der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung Negativzinsen vermindert werden?
Die ging an Herrn an die DRV. Herr Schraubinger hat die Frage schon mal gestellt, aber ich glaube nicht an die DRV. Die DRV hat das Wort.
Ja, Lübcke, DRV-Bund. Die Frage ist vorhin schon gestellt worden. Also im Prinzip geht es darum, Zinsen zu sparen, wenn wir besser disponieren können. Das war meine Antwort vorhin auch.
Okay, wunderbar. Wir haben noch 1 Minute 20 Sekunden, Herr Rosemann. Haben Sie noch eine Frage?
Ja, dann habe ich noch eine Frage an den DGB. Nochmal zurück zur Reha. Glauben Sie denn, dass man Leuten, die einen Reha-Antrag stellen, der dann abgelehnt wird,
dass es sinnvoll ist, denen dann entsprechend ein Präventionsangebot zu machen, weil das ja immerhin Leute sind, die schon mal eine Problemanzeige abgeben in Richtung Rentenversicherung. Hey, ich habe da ein Problem.
Wie lange, Herr Hofmann? 49 Sekunden.
Das kann man pauschal nicht bejahen. Ich glaube, man muss den entsprechenden Fall sich jeweils anschauen. Es gibt Ablehner, die, denke ich, keinen Hinweis darauf geben, dass ein Präventionsangebot vonnöten wäre. Es mag aber durchaus ablehnende Bescheide geben, die nahelegen, dass man dann mit einem Präventionsangebot aufsetzen könnte. Also das als Automatismus vorzusehen, halte ich für nicht direkt einleuchtend. Das muss man sich, denke ich, nochmal genau ansehen, wo es Sinn macht und wie es Sinn macht, bevor man zusätzliche Verfahren etabliert, die dann vielleicht auch nur Pseudo-Ansprüche generieren, die am Ende des Tages dann doch nicht umgesetzt werden können und auf allen Seiten, sowohl insbesondere beim Versicherten, aber natürlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, nur Frustrationserlebnisse erzeugen.
Vielen Dank, Herr Hofmann. Das war auch eine Punktlandung von der Zeit her, obwohl Sie die Uhr gar nicht gesehen haben. Wunderbar. Damit sind wir am Ende der Befragungsrunde der SPD-Fraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der AfD-Fraktion. Und da hat sich Frau Schielke-Ziesing gemeldet. Frau Schielke-Ziesing, Sie haben das Wort.
Ja, schönen guten Tag. Ich hoffe, ich bin verstehen. Wenn nicht, dann bitte mein Signal geben. Meine erste Frage geht an die Rentenversicherung. Hier geht es um die medizinische Rehabilitation. Das Thema hatten wir vorhin auch schon einmal. Bisher sind die Rehabilitationseinrichtungen dazu verpflichtet, entweder am externen Qualitätssicherungsverfahren der DRV oder am Qualitätssicherungsverfahren der gesetzlichen Krankenversicherung teilzunehmen. Jetzt findet sich im Gesetzesvorhaben nichts mehr. Zur gesetzlichen Krankenversicherung, wie sieht die Aussicht der DRV dieses Verfahren nach Inkrafttreten des Gesetzes aus? Wirklich jetzt bitte praktisch. Gelten dann nur noch die Qualitätssicherungsverfahren der DRV? Und wenn ja, wie soll hier der Übergang gestaltet werden?
Vielen Dank, Frau Schielke-Ziesing. Gehört haben wir Sie gut, gesehen haben wir Sie nur bruchteilhaft. Die Frage ging an die Deutsche Rentenversicherung Bund. Wer macht's?
Die Beantwortung übernehme ich. Betreibe der Verbund. Dankeschön. Die Teilnahme der Reha-Einrichtungen am Qualitätssicherungsverfahren der DRV Bund ist aus zwei Gründen wichtig. Einmal für die neue qualitätsorientierte Einrichtungsauswahl der Rentenversicherung und zum anderen für die Veröffentlichung der Qualitätsdaten zur Information der Versicherten im Rahmen des wichtigen Wunsch- und Wahlrechts. Und nur wenn die zu vergleichenden Einrichtungen dasselbe Qualitätssicherungsverfahren auch nutzen, sind die Ergebnisse vergleichbar. Vorstellbar ist es, dass zukünftig ein gemeinsames Qualitätssicherungsverfahren von Rentenversicherung und Krankenversicherung zu entwickeln, die auch von allen Reha-Einrichtungen genutzt werden oder das auch von allen Reha-Einrichtungen genutzt werden kann. Dieses Vorhaben ist natürlich auch vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Ziele GKV und RV sozusagen bewertet werden. Denn Ziel der Rentenversicherung ist es, die Menschen im Erwerbsleben zu halten. Ziel der Krankenversicherung ist es, die Vermeidung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung, so wie es im Gesetz beschrieben ist. Auch dieser Punkt muss eben bei der Frage, ob und wie ein gemeinsames Qualitätssicherungsverfahren umsetzbar ist, berücksichtigt werden. Angesichts der gesetzlichen Regelungen ist allerdings auch dieses Vorhaben aus unserer Sicht etwas Wichtiges und daher auch zu die Vergleichbarkeit allerdings der Qualität ist vor dem Hintergrund eines transparenten Beschaffungsverfahrens und vor allem auch zur Stärkung des Wunsch- und Wahlrechts durch das im Gesetz geregelte Public Reporting ein ganz wichtiger Faktor. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Rabe. Frau Schielke.
Meine nächste Frage geht an den Herrn Laval. Nach dem Gesetzentwurf, so wie er eben jetzt vorliegt, entscheidet die Rentenversicherung über Zulassung und Vergütung der Reha-Einrichtungen und damit letztendlich auch über ihre eigenen Reha-Einrichtungen. Wie beurteilen Sie diese Entscheidungsstruktur und eine mögliche Interessenkollision und welche Lösungsvorschläge hätten Sie dazu?
Vielen Dank, Frau Schielke-Ziesing. Herr Laval.
Ja, Frau Schielke-Ziesing, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, dass das Gesetz eine sehr gute Möglichkeit bietet, tatsächlich gleiche und transparente Kriterien für den Leistungsaustausch zwischen Reha-Einrichtungen und Reha-Trägern herzustellen. Und das muss für alle Reha-Einrichtungen und für alle Reha-Träger innerhalb der DAV gelten. Das schließt damit auch die trägereigenen Reha-Einrichtungen der Rentenversicherung mit ein. Also alles, was jetzt in der nächsten Zeit entwickelt wird, eine Konzeption für das Zulassungsverfahren, eine Konzeption für die Vergütung, eine Konzeption auch für die Patientensteuerung durch Belegungs- und Auswahlentscheidungen, alles das muss eins zu eins und unabhängig vom Betreiberhintergrund für alle Reha-Einrichtungen gleichermaßen gelten. Ihre zweite Frage zielt ja darauf, welche Lösungsmöglichkeiten oder welche Möglichkeiten sehen wir da, um das auch herzustellen. Ich denke, dass eine frühzeitige Einbeziehung der Einrichtungen und ihrer Vertreter in diesen Prozess des Nachdenkens, in das Schaffen der Konzeption dringend notwendig ist. Das haben wir auch gefordert, schon in Verbändeanhörungen. Wir hören bisher von den Vertretern der Rentenversicherung, dass das auch beabsichtigt sei im Rahmen von Stellungnahmenverfahren. Wir sind allerdings überzeugt, dass man zu besseren Ergebnissen kommt, wenn wir von Anfang an in die Konzeption mit einbezogen sind. Dankeschön.
Vielen Dank. Frau Schirke-Ziesing.
Meine nächste Frage geht an den VdK. Es wird in der Stellungnahme eine drohende Leistungsverschlechterung beim Übergangsgeld angeführt. Und hier würde ich mal um eine Erläuterung bitten.
Vielen Dank, Frau Schirke-Ziesing. Herr Beutler-Bohn.
Das würde ich übernehmen, Herr Weniger vom Sozialverband VdK.
Herr Weniger.
Vielen Dank. Ja, tatsächlich eine Verschlechterung, da das Übergangsgeld abhängig gemacht wird, ob die Reha-Maßnahme berufsbegleitend oder nicht möglich ist. Das löst unserer Ansicht nach aus vielleicht einen gewissen Reflex aus, dass dann doch lieber berufsbegleitend bewilligt wird. Hinzu kommt, dass der Gesetzentwurf hier nicht auf den individuellen Tanten abstellt, sondern einen allgemeinen Maßstab an voraussetzt. Es kann also passieren, dass der Sachbearbeiter das Übergangsgeld nicht bewilligt, obwohl zum Beispiel alleinerziehende Eltern oder Frauen und Männer in Schichtarbeit das so gar nicht hinbekommen, wie es der Sachbearbeiter es vorstellt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Weniger. Frau Schirke-Ziesing, noch 3:55.
Ja, das kriegen wir hin. Frage an Frau Dr. Fix. Was ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Änderungswunsch zum Gesetzentwurf zur Beschaffung von Leistungen zur medizinischen Reha?
Frau Dr. Fix. Frau Dr. Fix, wir hören Sie nicht. Ich fürchte, Sie haben das Mikro nie eingeschaltet.
Entschuldigung, so ist es, Herr Vorsitzender. Vielen Dank.
Schon besser jetzt.
Also wir hätten ja grundsätzlich einen ganz anderen Vorschlag, hier vorzugehen. Es ist mit dem IPRIG ja ein Aushandlungsmodell vorgeschlagen worden, mit dem Rahmen- und Versorgungsverträge der medizinischen Reha in Verantwortung der gesetzlichen Rentenversicherung gestärkt wird. Wir haben jetzt hier mit dem System ein Steuerungsmodell, in dem alles komplett in der Hand der Rentenversicherung ist, und es führt komplett fragmentiertes Reha-Wesen zukünftig haben werden. Das entspricht eigentlich nicht dem Gedanken, ein einheitliches Reha-Recht entsprechend dem BTHG zu haben. Deswegen haben wir vorgeschlagen, einen einheitlichen Rahmen im SGB IX zu entwickeln, um Rahmenverträge zwischen den Reha-Trägern und den Spitzenverbänden der Leistungserbringer auszuhandeln, in denen Fragen der Zulassungskriterien, Grundsätze der Vergütung und sozialmedizinische Kriterien für die Belegung zu bestimmen wären. Also das wäre für uns der deutlich bessere Weg. Aber wenn ich unter dem jetzigen System entscheiden muss, würde ich sagen, es ist komplett wichtig, das Wunsch- und Wahlrecht zu stärken und als zweiten Punkt eben auch diese Idee, ein Beratergremium einzuführen, weil dann kommen wir schon ein bisschen mehr in die Verhandlungssituation rein und in eine Verhandlungssituation, in der alle Beteiligten entsprechend des sozialrechtlichen 3.9 steht, zu Worte kommen und mit ihren Rechten vorankommen.
Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Frau Schirke-Ziesing, noch 2 Minuten knapp.
Ja, die nächste Frage geht an Frau Sievert-Dingbeck-Lebers. Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau hat Besonderheiten beim Wahlrecht. Können Sie diese bitte darlegen und auch dort den Änderungsbedarf erläutern?
Vielen Dank, Sie bei Dingbeck-Lebers.
Ja, da werde ich später nochmal drauf, im Einzelnen denke ich nochmal drauf kommen, aber es ist so, die Besonderheit in der Sozialversicherung Landwirtschaft, Forst und Gartenbau ist die, dass in 2013 ein Träger für alle Versicherungszweige geschaffen wurde, also sprich Krankenversicherung, Pflegeversicherung, BG und Alterskasse, und das Wahlrecht hier das nicht berücksichtigt hat, dass man nur noch in einem Zweig die Wahl durchführt. Das hat im Ergebnis dazu geführt, dass vom Bundeswahlausschuss entschieden wurde, dass die Wahl nur im Berufszweig der Berufsgenossenschaft durchgeführt wurde und dadurch viele diejenigen, die nicht versichert waren in der Berufsgenossenschaft, dann auch nicht zur Wahl berechtigt waren und ihnen sozusagen das passive Wahlrecht abgeschnitten wurde. Und ich meine, insofern gibt es Änderungsbedarf in den Paragraphen 48 und 47 SGB Römisch 4. Ich denke, da werde ich später auch noch mal genauer darauf eingehen. Aber das muss man halt berücksichtigen, dass hier eine Wahl durchgeführt wurde, nur in einem Zweig, ohne das Gesamte zu sehen. Ja.
Vielen Dank. Mit dem später ist es mal so eine Sache. Wir haben noch 17 Sekunden. Ich schätze mal, Frau Schlieke-Ziesing, die spenden Sie der Runde. Wunderbar. Okay, dann sind wir am Ende der Runde der AfD-Fraktion angelangt und kommen zur Fragerunde der FDP-Fraktion. Und da hat sich Herr Johannes Vogel gemeldet. Herr Vogel, Sie haben das Wort.
Ja, lieber Herr Vorsitzender, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Professor Hacketal. Herr Professor Hacketal, vielleicht können Sie nochmal sowohl mit Blick auf Ihre Forschung beim Thema als auch mit Blick auf internationale Erfahrung nochmal ausführen. Erstens, warum ist eine möglichst breite Abdeckung von Vorsorgeformen wichtig? Und zweitens, was sollte da aus Ihrer Sicht und könnte da aus Ihrer Sicht alles dazugehören?
Vielen Dank, Professor Hacketal.
Herr Vogel, Herr Bartke, vielen Dank. In der Tat, da gibt es einiges an Evidenz dazu, aber das Wichtigste ist, dass man sich, glaube ich, vergegenwärtigt. Das ist ja für die Nutzenden, für die Menschen selbst. Und da spielt nun mal, ist Altersvorsorge ein sehr breites Thema. Allein die Begrifflichkeiten, die wir jetzt auch in Stellungnahmen sehen, Alterssicherung, Renten, Altersvorsorge, letztlich ist ja die Frage, wie denken die Menschen an ihr Alter? Deswegen auch mein Bild vorhin, gesunde Finanzen im Alter. Und da haben wir natürlich gänzlich unterschiedliche Pensionssysteme in den verschiedenen Ländern. Wir sprachen unsere Forschung an. In der Tat, wenn wir fragen oder auch andere das tun, dann sind Immobilien für die meisten Menschen der wichtigste Teil der Baustein der Altersvorsorge. Der ist natürlich schwer bis unmöglich, jetzt in ein System der digitalen Rentenübersicht einzubringen. Also, ich möchte es kurz machen. Eine große Heterogenität, vor allem was die verschiedenen Formen anbelangt, für die meisten oder für die Menschen, ist das natürlich dieses Puzzleteil. Und letztlich ist die Frage, hier kommt ein großes Teil, aber dann geht die Aufgaben weiter. Es bleibt also eine Aufgabenteilung. Diese einzelnen Teile zusammenzufügen, das ist die eigentliche Herausforderung. Und das ist ja auch nicht nur die Darstellung. Die Frage ist ja auch, wie gehen die Menschen mit diesen Informationen um? Hier ist also ein unterschiedliches Interesse gegeben. Hier ist aber auch ein unterschiedliches Verständnis gegeben der Zahlen, die ich sehe, unterschiedliche Wünsche, wie sie darzustellen sind. Mit anderen Worten, also was wir immer wieder beobachten, unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Bedürfnisse in der Informationsaggregation, in der Darstellung. Und das führt auch im internationalen Vergleich dazu, dass es schwer wird, alles auf einer Plattform darzustellen, sei es von dem Staat oder sei es von anderen Anbietern. Es wird notwendig sein, in dieser Landschaft eine Aufgabenteilung zu verfolgen.
Vielen Dank, Professor Hacke. Herr Vogel.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, ich hätte da noch einmal eine Nachfrage. Wir haben ja eben schon in der ersten Runde, es war insbesondere bei den Fragen der CDU rausgehört und kennen das ja auch aus der Debatte über das Thema, dass hier jetzt diskutiert wird, was kann alles mit dazu, und es wird insbesondere auf die Standbeteiligung abgestellt. Wenn man auch stellt, ist ja zum Beispiel auch die ganze Welt Aktien, Fonds, Bankenwelt raus, die in Dänemark zum Beispiel Teil des Portals sind. Ist das denn so, oder sind nicht auch Standmitteilungen sozusagen zurückgehend auf eine Zeit, dass man sich irgendwann auf eine Annahme pro Produkt geeinigt hat? Und ist das nicht auch für weitere Vorsorgeformen denkbar, wenn wir uns jetzt auf den Weg machen?
Vielen Dank, Herr Vogel. Professor Hacketal.
Dankeschön noch einmal. Sie sprechen letztlich, wenn ich Sie richtig verstehe, die technische Machbarkeit an. Ist es denn technisch machbar, verschiedene Vermögensgüter, Ansprüche aus den verschiedenen Quellen zusammenzuführen und so darzustellen, dass die Menschen, auch wenn sie sehr unterschiedliche Bedürfnisse verstehen. Und die Antwort ist ja. Da gibt es andere Länder, aber es gibt eben auch explorative Beispiele, die zeigen, ja, das ist technisch machbar, denn letztlich jede Form der digitalen Rentenübersicht bedarf Annahmen. Selbst wenn man Standmitteilungen und die Informationen direkt übernimmt, so müssen ja dort auch Annahmen getroffen werden. Das heißt, die Frage ist, wie weit dehnt man die Annahmen aus? Wie transparent macht man sie? Wie anpassbar macht man sie? Aber letztlich die technische Machbarkeit, das sind finanzökonomische Fragestellungen, wie ich Ansprüche in verschiedenen Zeitpunkten und mit verschiedenen Risiken aggregieren kann. Und die Antwort ist, natürlich ist das machbar mit Annahmen, aber ohne Annahmen geht es ohnehin nicht.
Vielen Dank, Professor Hackenthal. Herr Vogel.
Herr Vorsitzender, haben Sie eine kurze Zeitstand für mich?
5 Minuten.
Haben wir noch. Wunderbar. Da hätte ich eine letzte Frage an Professor Hackenthal und auch an die DRV. Die Deutsche Rentenversicherung hat ja die Speicherung, die Möglichkeit der Speicherung von Nutzerdaten sehr problematisiert. Vielleicht könnten Sie noch mal ganz kurz die Kollegen von der DRV ausführen, warum. Und Herr Professor Hackenthal, als Forscher in dem Thema, würde ich ganz kurz um seine Einschätzung dessen dann bitten. Aber erst die Deutsche Rentenversicherung.
Erst die Deutsche Rentenversicherung. Wer macht's?
Das mache ich, Manuel. Ja, Vogel, die Frage, die uns da umtreibt, ist.
Herr Thiele.
Ja, oh, Entschuldigung, Herr Bartke, ich hatte. Ja, also die Frage, die uns umtreibt, ist, natürlich werden zunächst die Daten eingesammelt bei den Versorgungsträgern, die werden in der zentralen Stelle da zusammengestellt, werden in einer Weise dargestellt und dann dem Nutzer geschickt. Die Frage ist, was passiert danach? Vorgesehen ist im Regelfall, danach werden alle Daten gelöscht, aber der Nutzer kann auf eigenen Wunsch ein Nutzerkonto bei der zentralen Stelle einrichten, wo dann die Daten gespeichert bleiben. Im Grundsatz haben wir damit kein Problem, denn der Nutzer Daten, er kann ja auf eigenen Wunsch das nur machen. Das Problem, was wir sehen, ist, wir hatten Vergleichbares ja in der Vergangenheit schon in dem Projekt Elena, dass die einen relativ großen Datenspeicherung in der Rentenversicherung vorgesehen hat. Zunächst war rechtlich alles wunderbar und als es dann kurz vor der Umsetzung war, die Infrastruktur war schon gekauft und angeschafft, da gab es eine große Datenschutz, eine zentrale Speicherung sinnvoll sei und das Ganze wurde auf Eis gelegt. Wir wollen nur sichergestellt haben, dass das nicht nochmal passiert. Deswegen unser Hinweis zur Prüfung, ist es wirklich sinnvoll, dass bei der zentralen Stelle die Daten gespeichert werden auf Dauer, dass der einzelne Nutzer sie speichern kann, das ist selbstverständlich und das soll auch so sein. Danke.
Vielen Dank, Dr. Thiel. Herr Hackenthal.
Vielen Dank. Ich kann Herrn Dr. Thiel nur beipflichten, die politischen Risiken rund um die Diskussion Datenschutz mögen so groß sein, dass man womöglich dieses Projekt gefährdet. Das heißt, das Wichtigste ist, dass die Datenhoheit und Souveränität bei den Nutzenden verbleibt. Momentan ist, glaube ich, in Diskussion, dass man eine Datei exportieren kann auf sein Endgerät. Wenn man sich allerdings fragt, was das für die Menschen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen bedeutet, eine Datei, welchen Format, wie geht man damit um, braucht man sonstige Software? Ich glaube, das ist auch aus Sicht der Nutzen nicht der letzte Schritt, sondern die Frage ist im Sinne der Datensouveränität, wohin kann man die Daten denn übertragen und gegebenenfalls übertragen? Und hier gibt es auch im internationalen Vergleich Beispiele oder bleiben wir einfach eben im Bereich mit Zahlungsdienstleistern. Da gibt es ja auch eine gesetzliche Regelung und dorthin wird sich auch wahrscheinlich Europa entwickeln, dass die Hoheit bedeuten kann, nicht nur das Endgerät, sondern zu einem mehr und der mag reguliert und unter Aufsicht sein, einem Anbieter, der war nach Wahl der Nutzenden, wo die Daten dann sicher sind und man die Diskussion nicht führen muss.
Vielen Dank, Professor Hackenthal. Herr Vogel, noch 1:40.
Die würde ich gerne nutzen, um von Frau Dr. Fix was zu den hybriden Erwerbsverläufen zu hören, über die ich mit großem Gewinn und Interesse in Ihrer Stellungnahme gelesen habe und die ja auch die Frage aufwerfen, welche Arten von Altersvorsorge können hier abgebildet werden. Vielleicht können Sie nochmal den Gesetzesentwurf vor dem Hintergrund ganz kurz würdigen.
Vielen Dank, Frau Dr. Fix, hybride Erwerbsverläufe.
Ja, die hybriden Erwerbsverlaufe machen es notwendig, dass man wirklich ein System entwickelt mit der digitalen Rentenversicherung, in das alle Vorsorgeleistungen einfließen. Denn es gibt eben Situationen, weiß ich, bei Selbstständigen oder bei Menschen
Staaten, wo unterschiedliche Versorgungswege zusammenkommen. Und wir haben ja schon heute mehrfach in der Anhörung gehört, dass das Wissen über die Vorsorge insgesamt, über die Vorsorgesituation insgesamt ein sehr, sehr schlechtes ist. Und deswegen glaube ich ganz dringend, dass es wichtig ist, dass alle Formen der Vorsorge in so ein System einfließen. Und ich gerne noch aus Sicht digital, nicht digital an der Stelle, wenn Sie erlauben, noch was ergänzen. Wir müssen auch an die Menschen denken, die keine digitalen Zugänge haben. Laut D21-Studie sind es immerhin 19% aller Menschen. Also wir müssen auch noch über Wege nachdenken, wie das Ganze in Papierform diesen Menschen zugänglich gegeben wird. Und es muss auch entsprechend beworben werden, damit wirklich von allen Seiten der Zugang zu diesen Informationen gegeben ist.
Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Damit sind wir am Ende, ganz genau am Ende, der FDP-Fraktion angelangt und kommen jetzt zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. Und da hat Herr Matthias W. Birkwald das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den VdK. Ist der VdK der Auffassung, dass die Rentenübersicht in ihrer geplanten Form für die Bürgerinnen und Bürger einen umfassenden Überblick über ihre Altersvorsorgeansprüche geben werden wird?
Vielen Dank, Herr Birkwald. VdK, wer macht's?
Guten Tag, ich mach's, Dr. Beutler. Es geht ja darum, den
Kenntnisstand. Genau.
Genau. Es geht darum, vor allem den Kenntnisstand von denen zu verbessern, die sich bisher nicht aus verschiedenen Gründen mit dem Thema Alterssicherung beschäftigt haben. Und diese würden sich beschäftigen, wenn das Thema in der breiten Bevölkerung wahrgenommen wird. Wenn es vollständig ist und wenn es verständlich ist, wird es wahrgenommen aus unserer Sicht nicht. Es bräuchte eine Push-Strategie und keine Pull-Strategie. Eine digitale Rentenübersicht ist eine Pull-Strategie, weil Menschen über eine Internetseite eine Identifikationsnummer eingeben müssen. Eine Push-Strategie wird bei dem automatischen Versenden der Renteninformation durch die Deutsche Rentenversicherung derzeit schon jährlich angewandt. Und so etwas bräuchte es, dass bei den Menschen ankommt, am besten in einem farbigen Brief, am besten einmal im Jahr zu einem bestimmten Tag, damit auch die Öffentlichkeit und die Medien darüber diskutieren. Was Ähnliches existiert bereits in Schweden. Frau Dr. Fix hat bereits angesprochen, dass es eben auch einen signifikanten Anteil gibt von denen, die aktuell Offliner sind. Der zweite Punkt ist die Vollständigkeit. Auch da wurde schon darüber besprochen, dass der aktuelle Entwurf eben nicht vollständig ist. Einkommen aus Direktzusagen, aus der Beamtenversorgung und der berufsständischen Versorgungswerke sind nicht pflichtend enthalten. Hier braucht es aus unserer Sicht Vollständigkeit vor Schnelligkeit. Es gibt eben viele unstetige Erwerbsbiografien, wie Frau Dr. Fix bereits gesagt hat. Und drittens, der letzte Punkt, Verständlichkeit. Die Rentenübersicht muss selbstverständlich auch in einfacher Sprache formuliert sein und barrierefrei muss sie gestaltet sein.
Vielen Dank, Dr. Beutler-Bohn. Herr Birkwald.
Ja, wieder an den VdK. In Ihrer schriftlichen Stellungnahme erwähnen Sie, dass die Einführung einer Rentenübersicht überfällig sei, da das deutsche Altersvorsorgesystem komplex und unübersichtlich sei. Welche Vorschläge hat denn der VdK abseits der Einführung einer Rentenübersicht, um unser Alterssicherungssystem übersichtlicher zu gestalten?
Vielen Dank, Herr Birkwald. VdK, wieder Herr Beutler-Bohn.
Okay. Ja, man schafft mehr Übersichtlichkeit, indem man die Zahl der verschiedenen Anbieter, verschiedenen Systeme und Formen der Alterssicherung reduziert. Wird dies reduziert, indem es eine Altersabsicherung gibt, die deutsche Rentenversicherung, nämlich für alle Erwerbstätigen, die aber auch den Lebensstandard im Alter sichert. Und somit muss die Zahl der verschiedenen Formen intra- und interindividuell reduziert werden. Das heißt intraindividuell, indem die gesetzliche Rentenversicherung wieder eine lebensstandardsichernde Rente als Ziel hat. Das heißt, wir haben eben schon aktuell ein sehr breites Spektrum an zusätzlicher Vorsorge, betrieblicher und privater Art. Aber auch interindividuell existieren ja aktuell verschiedene Absicherungen, je nach Berufsgruppen, je nach Erwerbsgruppen. Und es braucht aus unserer Sicht eine gesetzliche Rentenversicherung für alle erwerbstätigen Personengruppen. heißt auch für Beamte, Politiker, Vorstände von Aktiengesellschaften, Selbstständige und geringfügig Beschäftigte. 80% der Bevölkerung sind laut Politbarometer auch dieser Meinung. Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass mit dem Grundgesetz vereinbar ist, eine solche Versicherung, und Österreich zeigt, dass es so etwas geht.
Vielen Dank, Herr Beutler-Bohn. Intraindividuell und interindividuell, man lernt nie aus. Vor- und hybride Lebensverläufe. Okay, Herr Böckwald.
Ja, wieder an der VdK. Ist der VdK der Meinung, dass die Interessen der aktuellen und vor allem auch der künftigen Rentnerinnen und Rentner in dem vorgesehenen Steuerungsgremium bei der zentralen Stelle für die digitale Rentenübersicht ausreichend repräsentiert werden?
Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Böckwald. VdK wieder, Herr Beutler-Bohn.
Der VdK unterstützt zunächst prinzipiell die Einrichtung eines entsprechenden Steuerungsgremiums. Wir kritisieren jedoch, dass wir als größter Sozialverband in Deutschland in diesem Gremium nicht einsteigen sollen. Es fehlt eine Stimme der künftigen und aktuellen Rentnerinnen und Rentnern in dem geplanten Steuerungsgremium. Und gerade beim Thema Barrierefreiheit ist es dringend notwendig. Und hier muss dringend nachgebessert werden, dass eine solche Informationsauskunft auch barrierefrei ist. Und eine Barriere stellt das Internet dar. Und deshalb muss sie eben auch per Post zugesandt werden.
Vielen Dank, Herr Wald.
Und noch eine Frage an den VdK. Welchen Reformbedarf gibt es denn nach Ansicht des VdK parallel zur Einführung der digitalen Rentenübersicht hinsichtlich des Altersvorsorgesystems in der Bundesrepublik Deutschland?
Herr Beutler-Bohn.
Gleichzeitig mit der Einführung einer solchen Rentenübersicht braucht es eine Reform der betrieblichen und privaten Altersvorsorge. Mit der Riester-Reform 2001 war die Erwartung verbunden, dass die Absenkung des Rentenniveaus ausgeglichen werden kann. Es zeigt sich nur, dass es nur in der Theorie sein kann. Die Berechnungen basieren auf einer jährlichen nominalen Verzinsung von 4% sowie im Verwaltungskostenanteil der Versicherer von 10% der Beiträge. Tatsächlich liegen die Kosten um bis zu das Fünffache höher. Und eine Studie des Bundes der Versicherten zeigt, dass streng genommen es eine negative Rendite gibt. Das heißt, Riester vernichtet Geld. Und dieses tote Pferd Riester, von dem sollte man absteigen und nicht versuchen, es weiter zu reformieren. Gleichzeitig braucht es natürlich auch wieder eine Rentenniveaustabilisierung auf mindestens 50% und eine Reform, um flexibler zusätzlich Beiträge in die deutsche Rentenversicherung entrichten zu können, für die, die es sich leisten können. Betriebliche Altersvorsorge, Erwartungen aus dem Betriebsrentenstärkungsgesetz haben sich leider nicht erfüllt. Es sind nicht mehr Geringverdiener in Kleinbetrieben, die davon profitieren. Gerade einmal 1,7% der Kleinbetriebe nehmen diese Förderung in Anspruch, laut Statistisches Bundesamt von 2018. Und im Prinzip ist auch das Sozialpartnermodell zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern in diesem Punkt gescheitert. Arbeitnehmer tragen das Risiko, das Kapitalanlagerisiko. Das ist ein großes Problem. Und da hat sich eben gezeigt, dass es hier eine Reform braucht. Der Staat setzt sich dafür ein, dass die betriebliche Altersvorsorge die Arbeitgeber sich paritätisch daran verpflichtend beteiligen müssen.
Vielen Dank, Herr Beutler-Bohn. Herr Böckwald, genau, 20 Sekunden werden der freien Runde geschenkt. Wunderbar. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der Fraktion Die Linke angelangt und kommen zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und da hat der Kurt, ne? Herr Kurt, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Frau Sieverding-Beck-Levers. Es geht um die Sozialversicherung Landwirtschaft, Forsten, Gartenbau, kurz SVLFG. Die meisten Beschwerden vor dem Bundeswahlausschuss bei den Wahlen 2017 entfielen ja auf diesen Bereich. Und auch wenn das vielleicht sehr speziell einigen scheint, glaube ich, kann man einiges exemplarisch mit Blick auf die Sozialwahlen dort deutlich machen. Zunächst möchte ich aber fragen, wie bewerten Sie den Gesetzentwurf vor dem Hintergrund der Einsprüche im Rahmen Ihrer rechtlichen Beratungspraxis. Wie bewerten Sie die Reformbedarfe? Wird mit den vorgesehenen Änderungen im Gesetzentwurf dem gerecht geworden? Wird man dem gerecht?
Vielen Dank, Herr Kurt. Frau Sieverding-Becklevers.
Ja, Sieverding weg, vielen Dank. Ja, es ist in der Tat ein kleiner Bereich der Sozialwahlen. Die SVLFG präsentiert jetzt nicht so viele Mitglieder wie die anderen Versicherungen. Aber dennoch muss man hier genau hinschauen. Und auf die Frage zu antworten, nein, ich glaube nicht, dass die Probleme, die hier zutage getreten sind, mit der Reform auch aufgehoben werden. Ich sagte es schon eingangs, auf die Frage von Seiten der AfD, dass wir hier die Besonderheit zum einen haben, dass es einen Versicherungsträger gibt für alle Versicherungszweige und dann in einem, aber die Wahl nur in einem dieser vier Versicherungszweige stattgefunden hat, nämlich in der Berufsgenossenschaft und alle anderen Versicherten ausgeschlossen waren. Das sehe ich schon mal als sehr verfassungsrechtlich problematisch an. Aber im Grunde genommen kann man an drei Probleme anknüpfen, die in dieser Wahl zutage getreten sind. Zum einen war die Frage, wie werden die Quoren gebildet nach § 48 Absatz 2 SGB Römisch 4. Das wird ja nun geändert. Die Quoren werden herabgesetzt. Damit wird es sicherlich leichter sein, für freie Listen oder ähnliche an dieser Wahl teilzunehmen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es hier Auslegungsstreitigkeiten gab im Hinblick auf § 47 Absatz 2. Demnach sind Arbeitnehmer diejenigen, die mindestens 20 Stunden, arbeiten im Monat, also regelmäßige Tätigkeit von mehr als 20 Stunden. Das war der Streitpunkt. Und dann hat der Bundeswahlausschuss hier beispielsweise gesagt, die 314.000 Saisonkräfte in der Landwirtschaft fallen unter regelmäßige Arbeitnehmer. Das ändert das Quorum natürlich extrem, ob Sie 300.000 Versicherte mehr oder weniger bei Bildung des Quorums berücksichtigen müssen. Und deswegen finde ich, dass hier eine Klarstellung gut wäre, was bedeutet regelmäßig im Sinne von § 48 Absatz 2 SGB Römisch 4. Da gibt es Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts dazu. Nur ist diese jetzt übertragbar, ja oder nein, im Falle von Wahlen? Das ist für mich nicht zu erblicken. Der zweite Punkt ist das Wahlrecht der Rentner, betrifft dann § 47 Absatz 2. Nummer 1, Absatz 1, Nummer 3. Danach sind bei den Rentenversicherungen diejenigen Versicherten wahlberechtigt, die eine Versicherungsnummer erhalten haben und Rentenbezieher. Und weil man die Wahl nur im Versicherungszweig der BG durchgeführt hat, wurde gesagt, ja, wählen dürfen nur diejenigen Rentner, die eine Unfallrente aus der BG beziehen. Alle Rentner, die nicht mehr in der BG versichert waren, weil sie ihr Unternehmen ja nicht fortführen in der Alterszeit, durften dann nicht an der Wahl teilnehmen. Also die Altersrentner waren ausgeschlossen, Unfallrentner durften teilnehmen. Hier müsste man klarstellen, wer aktiv und passiv wahlberechtigt sein soll. Und der dritte Punkt wäre, dass die Wahl dann meines Erachtens auch in allen Versicherungszweigen stattfinden muss, also bei der SVLFG als einem Träger im Unterschied zu anderen Sozialwahlen. Und der letzte Punkt ist dann vielleicht doch ein vierter Punkt. Es gibt im Besonderen 47 Absatz 3 SGB Römisch 4. Da haben wir die Gruppe der Selbstständigen ohne fremde Arbeitskräfte, die auch Unternehmer sind, aber halt nicht als Arbeitgeber gelten. In der Wahl werden diese beiden Gruppen dadurch unterschieden, dass Fragebögen herumgesandt werden, die dann auch nur spärlich beantwortet werden und man sich selber in diese Gruppe einordnen muss als Landwirt. Und das halte ich eigentlich auch nicht mehr für zeitgemäß. Es ist eigentlich unpraktikabel. Dann kann man lieber die Ressourcen für eine Urwahl zu einsetzen, anstatt hier diese Abgrenzung mit sehr viel Verwaltungsaufwand sicherzustellen.
Ja. Vielen Dank, Frau Sieverding-Beck. Aufgrund der Länge der Antwort hat die Fraktion Bündnis 90 Grüne jetzt nur noch 2,5 Minuten.
Ja, die nutze ich auch sofort. Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe ja auch parallel die Stoppuhr laufen. Und dann hätte ich jetzt eine Frage an den VDK und auch nochmal an Jutta Sieverdingbeck. Und zwar bezüglich der Friedenswahlen. Wir haben ja eben schon gehört, dass der DGB da eine Zersplitterung der Arbeitnehmerbank fürchtet. Können Sie denn sich auch vorstellen, dass eine Urwahl den gesamten Zweig der Selbstverwaltung interessanter macht? Wie schätzen Sie die Wahl ohne Wahlvorgang ein? Und könnte man das nicht attraktiver machen, wenn man diese regelmäßig ersetzt durch die eine Wettbewerbswahl?
Vielen Dank. VDK, wer macht's? Herr Beutler-Bohn?
Das würde ich wieder übernehmen.
Okay, Herr Weniger.
VDK. Ja, Herr Abgeordneter, vielen Dank für diese Frage. Die Wahl ohne Wahlhandlung ist ja schon begrifflich ziemlicher Unsinn. Und tatsächlich auch in der Wertigkeit sehen wir einen großen Handlungsbedarf, um die Wahlen interessanter und bekannter zu machen. Keiner kennt die Kandidaten, keiner weiß, worum es genau geht. Die Sozialversicherungswahlen haben einfach keine Wertigkeit. Sie müssten an allen Ecken und Enden aufgewertet werden. Die Friedenswahlen dort in Urwahlen umzuwandeln, wäre ein großer Baustein dessen. Denn es ist ja auch so, dass bei der großen Mehrheit der Sozialversicherungsträger in Friedenswahlen gewählt wird. Die Urwahlen sind bei 10 Sozialversicherungsträgern die absolute Minderheit. Um dies bekannter zu machen, das wäre und interessanter zu machen, auch für die Wahlberechtigten. Das wäre ein interessanter Punkt. Gerne.
Danke. Okay, Frau Sieverdingbeck.
Ja, ganz schnell. Also warum nennt man so etwas Wahlen? Weil eventuell auch Abstimmungen stattfinden und nicht nur Interessenvertreter benannt werden. Und wenn ich sehe, dass in der SVLFG kaum Wahlvorgänge vorhanden waren, also laut Statistik, glaube ich, in den 60er Jahren mal, dann einmal in 2005 und 11, also es hat ein bisschen zugenommen, aber wie gesagt, wenn man die demokratische Partizipation der Versicherten möchte, dann sollte man auch zu Urwahlen übergehen. Das trägt dann auch dazu bei, dass sie bekannter werden und wahrscheinlich akzeptierter werden, weil im Moment führen sie ja ein Stiefmutter-Dasein. Ja? Genau.
Vielen Dank, Frau Sieverdingbeck-Lievers. Damit sind wir auch am Ende der Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne angelangt. Und kommen zur freien Runde. Und da hat sich als erstes Tobias Zech von der Unionsfraktion gemeldet. Herr Zech, Sie haben das Wort.
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Eine Frage an die deutsche Rentenversicherung. Aufgrund der Corona-Pandemie kam und kommt es zu Verzögerungen bei der regelmäßigen Prüfung der Arbeitgeber nach § 28 SGB IV. Damit kommt ja in einigen Fällen zu verspäteten Feststellungen, ob zu viel oder zu wenig Beiträge bezahlt worden sind. Könnten denn Änderungen bei der Hemmung der Verjährung von Beitragsansprüchen sinnvoll sein, um zu verhindern, dass geschuldete Beiträge nicht mehr nachgefordert und oder überzahlte Beiträge nicht mehr erstattet werden können? Und wenn ja, wie lang oder welchen Zeitraum sollte denn so eine Regelung umfassen? Vielen Dank.
Frage geht an Deutsche Rentenversicherung Bund. Ich hoffe, Sie haben es verstanden. Die Übertragung war etwas schwierig. Wer macht es? Herr Dr. Tiede?
Wir konnten es verstehen. Herr Freiner von der Deutschen Rentenversicherung Bund.
Okay.
Ja, Sie fragten nach einer Regelung, eine übergangsweise Hemmungsregelung. Wäre aus unserer Sicht sehr sinnvoll, weil damit eine Verjährung, wie Sie angesprochen haben, sowohl von Beitragsansprüchen als auch von Erstattungsansprüchen recht sicher, flächendeckend, gleichmäßig verhindert wird. Die Regelung für die Beitrags- und Erstattungsansprüche der Jahre 2016 und 2017, für die sollte es gelten, sofern nämlich eine Prüfung, die im Jahr 2020 nicht erledigt werden könnte, in das Jahr 2021 übernommen werden müssten, dann würde eine Art Bugwelle von Prüfungen entstehen, die dann nur über einen längeren Zeitraum abgebaut werden können. Dankeschön.
Vielen Dank. Nächste Frage von Herrn Gerdes für die SPD-Fraktion.
Ja, ich kämpfe wieder mit der Technik, aber ich denke, wir kriegen es noch hin. Ich hätte noch mal eine Frage an den DRV-Bund. Ist der Erhalt der Wohnanlagen bei der DRV-Bund in Berlin sinnvoll im Hinblick auf die zünftige Personalgewinnung? Auch das würde ich gerne mal erfragt haben.
DRV-Bund.
Ja, Eckart. Ja,
wer macht's?
Eckart Lübcke, DRV-Bund. Ja, danke für die Frage. Der Berliner Wohnungsmarkt ist bekanntlich sehr angespannt. Gleiches gilt auch für die Gewinnung von Fach- und Führungskräfte, auch Nachwuchskräfte. Da ist unser Personalbereich auf die Lösung vielfältiger Problemlagen angewiesen. Und da spielt die Bereitstellung von Wohnraum ein Baustein in diesem gesamten Bedarf, den unsere Fach- und Führungskräfte haben.
Als nächstes AfD-Fraktion, Frau Schielke-Ziesing.
Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Gunkel von der BDA. Wie beurteilen der BDA die Forderung nach Geschlechterquoten von 40% bei den Sozialwahlen und was wären die möglichen Folgen solcher starrer Quoten?
Wir begrüßen, wir begrüßen, dass der Gesetzentwurf jetzt nicht mehr wie ursprünglich vorgesehen eine Mussgeschlechterquote vorsieht, denn mit einer Mussgeschlechterquote kann gar nicht in allen Sozialversicherungsbereichen bei allen Trägern eine Repräsentativität erreicht werden. Wir haben gerade bei den Berufsgenossenschaften einige Bereiche, bei denen entweder Männer oder Frauen gar nicht 40% versicherten Anteil erreichen. Und bei den Arbeitgebern ist es auch so, dass diejenigen, die die Wahlvoraussetzungen als Arbeitgeber erreichen, deutlich geringer liegen. Deshalb hatte einmal ein Gutachten, das das BMS in Auftrag gegeben hat, auch für den Fall der Einführung einer Quote eher von 20-25% gesprochen, weil eben unter den Arbeitgebern nicht hälftig Frauen und Männer vertreten sind. Wenn jetzt eine Geschlechterquote eingeführt wird, was wir für den besseren Weg halten, halten wir es aber für zwingend erforderlich, dass eine gleichmäßige Handhabung innerhalb der Sozialversicherung erreicht wird. Das ist jetzt leider im Gesetzentwurf nicht der Fall. Wir haben hier einen Wirrwarr zwischen der Renten- und Unfallversicherung auf der einen Seite, wo wir eine Sollquote haben, und der Krankenversicherung, bei der wir eine Mussquote haben. Wir haben bei der Krankenversicherung haben wir für die Verwaltungsräte eine Mussquote, dagegen für die Vorstände gar keine Quote. Im Bereich der Renten- und Unfallversicherung ist dagegen für die Vorstandswahl eine Sollquote vorgesehen. Wir halten es hier für dringend erforderlich, dass man hier eine einheitliche Regelung trifft. Es gibt hier gar keinen Grund, dass man hier eine unterschiedliche Handhabung treffen sollte. Und wir halten das natürlich für den richtigen Weg, dass man eine Sollgeschlechterquote auch im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung dann für den Fall der Einführung einer Geschlechterquote vorsieht. Wir sehen nämlich die Gefahr, dass wenn es bei einer Mussgeschlechterquote in der Krankenversicherung bleibt, dass dann die nächste Sozialwahl unter dem Damoklesschwert steht, später durch ein Verfassungsgericht, so wie in Thüringen und Brandenburg geschehen, die Sozialwahl dann für verfassungswidrig erklärt wird. Und das wäre ein Schaden für die Sozialwahlen und auch für die Akzeptanz für soziale Selbstverwaltung insgesamt.
Vielen Dank, Herr Gunkel. Als nächstes die Fraktion Die Linke, Matthias W. Böckwald.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Frau Dr. Fix vom Deutschen Caritasverband. Frau Dr. Fix, in Ihrer Stellungnahme
erwähnten Sie, dass die Werte in den unterschiedlichen Altersvorsorgesystemen sehr unterschiedlich berechnet werden und es daher wichtig sei, dass die Gesamtinformation hinreichende Informationen über die Berechnungsmethoden enthalten möge. Bitte erläutern Sie uns das kurz.
Frau Dr. Fix.
Ja, Sie haben es ausgeführt. Wir sind der Auffassung, dass es sehr wichtig wirklich ist und auch für die Aussagefähigkeit, die Bewertung der Aussagefähigkeit der digitalen Rentenübersicht, dass man weiß, wie Werte berechnet werden. Es sind ganz unterschiedliche Berechnungsmodelle, die bei privaten Vorsorgen gemacht werden, unterschiedliche Annahmen, die gemacht werden. Und wenn am Ende in so einer Übersicht nur ein Wert steht, in der Tabelle nebeneinander für verschiedene Vorsorgesysteme und nicht klar ist, wie dieser Wert zustande gekommen ist, kann dazu führen, dass der Versicherte aufgrund falscher Annahmen, die er hat für die Weiterentwicklung dann der Werte, eine falsche Entscheidung trifft. Und das kann dazu führen, dass vielleicht durch diese digitale Übersicht dann sogar eine schlechtere Einschätzung der Vorsorgesituation ist, als wenn man die üblichen Unterlagen, die man so beieinander hat, zu einer Rentenberatung mitnehmen würde. Und man sieht auf der Grundlage, aha, das ist so und so berechnet. Deswegen wäre es aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig, dass die Berechnungsmethoden auch hinreichend transparent im digitalen System abgebildet werden.
Vielen Dank, Frau Dr. Fix. Nächste Frage für Bündnis 90 Die Grünen, Markus Kurt.
Ja, meine Frage richtet sich auch an Dr. Birgit Fix. Und zwar geht es einmal ja um Annahmen, aber dann geht es ja auch um Lebensverläufe. Finden Sie, dass der vorliegende Gesetzentwurf bezüglich des Themas Renteninformation die besondere Situation von Frauen und ihre Perspektive auf Altersvorsorge gut genug abbildet oder sehen Sie da Änderungsbedarf?
Frau Dr. Fix.
Ich bin für die Frage sehr dankbar, Herr Koth, denn gerade Frauen sind ja oft in der Situation, wenn es zu einer Trennung kommt, sei es durch Scheidung oder durch Verwitwung, dass sie sich in einer Situation des freien Falls erleben. Die Absicherung erfolgt sehr häufig über den Ehemann. Wenn es kein Splitting gibt, das festgelegt ist, sind die Frauen oft in der Situation, dass sie sehr geringe Alterseinkünfte haben. Sie schaffen es häufig nicht mehr zurück in den eigenen Beruf oder haben dadurch, dass sie Pflegesituationen und Betreuungssituationen haben, sowieso riesige Rentenlücken. Und aus unserer Sicht wäre es ganz, ganz wichtig, dass in so einer Renteninformation auch abgebildet ist, wie die Splitting-Situation für die Frauen ist in beiden Konstellationen, nämlich den Fall der Scheidung und den Fall der Verwitwung.
Vielen Dank, Frau Fix. Weitere Fragen liegen mir nicht vor. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Anhörung anbelangt. Es war eine Premiere, es war eine virtuelle Anhörung. Es hat noch kleine Kinderkrankheiten gegeben, aber es hat gut geklappt, finde ich. Und ich möchte mich bei allen ganz herzlich bedanken, vor allem auch bei der Technik und wünsche eine schöne Pause. Wir haben in einer halben Stunde, in 25 Minuten die nächste Anhörung. Also bis gleich und Ihnen Sachverständigen vielen Dank.